Wir haben jetzt schon mehrfach in Liedern gehört von der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus und er hatte es eben schon da. Die Auferstehung Jesu Christi ist die zentrale Botschaft der ersten Christen und ich möchte das kurz zeigen aus ein paar Abschnitten in der Bibel und zwar aus Apostelgeschichte. Ich fange an, Apostelgeschichte 2, Vers 31. Ich weiß, das ist nicht Ostern, sondern das ist Pfingsten. Aber das ist, was Petrus an Pfingsten verkündigt, Apostelgeschichte 2, ich lese Vers 30 mit. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Ein wenig später in Kapitel 4, Vers 2, da waren die Priester und Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer kamen auf ihn zu, empört, Vers 2, darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Im gleichen Kapitel, Vers 33, heißt es, und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war auf ihnen allen. Und das haben sie nicht nur in Jerusalem in den Tagen verkündet, sondern die ganze Zeit hindurch. Später in Athen lesen wir in Apostelgeschichte 17, Vers 18, auch einige der epikureischen und stoischen Philosophen griffen ihn an und sagten, was will wohl dieser Schwätzer sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und seine Auferstehung verkündete. Wir betonen häufig Jesu Tod am Kreuz. Und das ist unheimlich wichtig, weil er dort nicht einfach nur gelitten und gestorben ist, sondern weil er für unsere Schuld stellvertretend gestorben ist. Aber damals wurden Tausende von Menschen hingerichtet und auch auf diese Art und Weise hingerichtet. Aber nur einer ist von den Toten auferstanden. Selbst alle anderen Religionsgründer behaupten das nicht mal von sich. Kein Buddha behauptet, ich bin von den Toten auferstanden. Kein Mohammed behauptet, er sei von den Toten auferstanden. Nur von Jesus Christus wird es nicht nur behauptet, sondern wird es berichtet und bezeugt. Er ist auferstanden, ja, erlebt. Und das ist, was auch die Jünger überzeugt hat. Und die Belege dafür hat Johannes aufgeschrieben, besonders in Kapitel 20. Und das wollen wir uns heute Morgen anschauen. Johannes Evangelium, Kapitel 20. Dort heißt es, an dem ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hat, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vornüberbeugt, sieht er die Leinentücher da liegen, doch ging er nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Ein ersten Beleg, den Johannes erwähnt, ist das leere Grab. Das Erste, was Maria und die anderen Frauen sehen, denn in Vers 2 sagt es wir, ja, ist der weggerollte Stein. Nun, einige wenden immer wieder ein und sagen, ja, die müssen sich irgendwie getäuscht haben. Das passiert doch nicht. Vielleicht sind sie einfach zum falschen Grab gegangen. Ich weiß, bei uns ist es heutzutage ein bisschen anders, aber selbst heute, die Gräber werden in der Regel nicht offen gelassen. Auf dem Friedhof, wenn da ein offenes Grab ist, dann ist der gerade erst beerdigt worden. Wir hatten vor kurzem eine Beerdigung und der von der Friedhofsverwaltung stand schon daneben, hat darauf gewartet, dass sie endlich das Grab zumachen können. Zu sagen, damit die jetzt ihre Friedensruhe haben und dort bleiben. Und damals war es genauso wichtig, deswegen haben sie immer Steine davor gerollt, nicht nur, dass jemand die nicht klaut, sondern auch, dass Tiere nicht reinkommen. In Höhlen, das war für Tiere auch beliebte Aufenthaltsorte. Und deswegen war es wichtig, dass es zu war. Und sie hatten auch zugesehen und gesehen, nee, das war ja eigentlich zugerollt gewesen. Und wir hatten, in Markus 15, Vers 47, wir hatten Markus 16 gelesen, aber direkt davor wird erwähnt, dass genau diese Maria dabei gewesen war. Es heißt im letzten Vers von Markus 15, aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Josef, sahen zu, wohin er gelegt wurde. Also sie waren mit dort gewesen, sie wussten, wo das war und sie kommen jetzt und sehen, der Stein ist weggerollt und aus dem Matthäus-Evangelium dazu, davor stehen die Wachen, die überrascht worden sind und die wie tot davor ihn liegen. Es war das einzige Grab, das auf diese Art und Weise gesichert war. Es war sehr offensichtlich zu identifizieren. Und für sie war es auch so eindeutig, dass, dass sie sofort zurücklief, um den anderen Aposteln Bescheid zu sagen. Sie liefen zurück, sie brauchten gar nicht weiter gucken, sie haben nicht inspiziert und gesagt, warte mal, das war daneben und ist das genau richtig, sondern sie wussten es und sie liefen zurück und sagen, wir waren dort gewesen, das Grab ist leer, es ist nicht da. Nun, als die das davon hören, was machen die? Prima, der Herr ist auferstanden, hat er doch versprochen gehabt. Nee, sie haben das selber nicht geglaubt und waren so skeptisch, dass sie gesagt haben, das kann nicht sein. Maria, was ist in dich gefahren? Unmöglich, wir laufen hin und schauen selber nach. Und das ist genau, was sie getan haben. Und der Bericht ist sehr detailliert. Ich meine, wenn du zusammenfassen willst, einfach nur die Ereignisse, was passiert ist, dann kannst du dir sagen, ja, die Apostel sind auch und haben nachgeguckt, war keiner da. Aber es wird berichtet, es waren Petrus und Johannes und sie sagen sogar, wer schneller war. Ich meine, wen interessiert das? Und das war nicht Johannes, der angegeben hat, ich habe gewonnen, ja, sondern sie sagen, es war einfach so gewesen, wir hatten so viel, schon so früh am Morgen, aber wir hatten so viel in unseren Köpfen und wir sind losgerannt wie verrückt. Und ich war zuerst da, habe mir dieses angeschaut. Es war in sein Gedächtnis eingebrannt, dieses Ereignis. Und was sie sahen, waren die Leintücher. Das war damals ganz normal, die hatten keine Särge, sondern sie haben die Verstorbenen in Leintücher eingewickelt und sie dann in diesen Gräbern bestattet. Warum ist das wichtig? Wieder so ein Detail. Eine Behauptung später wird sein, jemand hätte ja gekommen sein können und den Toten geklaut haben können. Deswegen ist das so wichtig. Weil kein Dieb hätte sich die Mühe gemacht, zu sagen, oh, lass mich mal vorsichtig ihn auswickeln und dann das schön zusammenfalten, damit der Nächste es beziehen kann, ja, und in die Ecke legen. Sagen, nee, er ist nicht da, die Leintücher liegen noch dort. Wenn das jemand klaut, klaut er es mit den ganzen Leintüchern und wickelt das nicht im Grab noch aus, legt es hin und nimmt nur den Leichnam mit, der auch noch völlig durchblutet war von der Kreuzigung. Ja, und war sehr eindeutig, nee, er ist tatsächlich auferstanden. Es hat sie zumindest überzeugt, dass Jesus nicht mehr im Grab war, aber ich hatte es gelesen, aber ich will noch mal darauf verweisen. In Vers 9 in unserem Text in Johannes 20 steht, sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Und sie sagen, wir haben dieses gesehen, wir wussten, er ist nicht da, wir wussten, es ist das richtige Grab und wir wissen, Jesus ist nicht da und wir wissen, er ist nicht geklaut. Aber wie passt das alles zusammen? Wir haben das noch nicht verstanden und sie gehen zurück und grübeln. Und überlegen und sagen, Wie passt das zusammen? Was ist die Erklärung dafür? Soweit kommen wir bis Vers 10. Und während sie zurückgehen, heißt es dann weiter in Vers 11, Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr, rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt hatte. Wir haben das leere Grab, das Fragen aufgeworfen hat, aber wir haben zweitens auch das Zeugnis von Maria. Sie blieb am Grab und weinte. Bemerkenswert ist, dass gerade sie hier erwähnt ist. Wir hatten schon in Markus 15 gelesen, dass sie dabei gewesen war, dass sie wusste, welches Grab es ist. Aber es ist noch aus einer anderen Perspektive bemerkenswert. Zur damaligen Zeit galt das Zeugnis von Frauen nicht vor Gericht. Also wenn sie das jemals dahin bringen und sagen, wer ist Zeuge seiner Auferstehung? Und die Jünger sagen, ja, die Maria, die war da und die hat das gesehen. Sie hat den Auferstandenen Jesus gesehen. Die Richter würden sagen, ich habe nach einem Zeugen gefragt, das gilt nicht als Zeuge. Okay? Das war einfach die Kultur der damaligen Zeit. Ich sage nicht, dass es richtig ist, ich sage, dass es damals so war. Und noch aus einem zweiten Grund. Weil Maria war nicht nur eine Frau, sie hatte auch einen Hintergrund, eine Geschichte. Und wir haben das in der Bibellese vorhin in Markus 16 gehört. Ich erwähne es trotzdem noch einmal. Markus 16, Vers 9. Dort wird nämlich ihr Hintergrund ganz kurz beschrieben. Dort heißt es, als Jesus früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Die war früher besessen gewesen. Und einige Leute kannten noch, das ist doch die Verrückte. Na gut, wenn die jetzt irgendwas gesehen hat, ja, dann ist halt Maria. Was erwartest du von Maria? Aber dies ist von Johannes aufgeschrieben. Warum? Es gäbe keinen Grund, das so aufzuschreiben, wenn es nicht tatsächlich so gewesen wäre. Und auch sie, wenn wir hier den Bericht lesen, sie kommt hin, sie sieht Engel dort sitzen und sie sagt trotzdem, wo ist Jesus? Wo haben sie ihn hingelegt? Dann hört sie die Stimme hinter sich, denkt, es ist der Gärtner und was sagt sie? Wo hast du ihn hingelegt? Nochmal. Jemand, der Gedanke kam gar nicht auf, er ist auferstanden. Wir kennen das, weil wir die Geschichte kennen. Sie wusste das nicht und sie sieht sich um und sagt, dass irgendjemand muss den doch weggenommen haben. Herr Gärtner, sind Sie das gewesen? Ich nehme ihn gerne weg, der soll gar nicht stören. Ich möchte doch gerne den Leichnam noch einmal sehen. Plötzlich hörte sie eine vertraute Stimme, die ihren Namen ruft und weiß sofort, wer das ist. Es ist Jesus, der sie schon von den Dämonen befreit hat und sie jetzt auch aus ihrer Trauer befreit. Da haben wir das. Jesus weiß, was jeder Einzelne benötigt und er begegnet uns einfühlsam, aber auch ehrfurchtsgebietend. Er ruft sie und sagt, Maria. Und am Klang seiner Stimme erkennt sie ihn. Sie hatte vorher so, ne, so sich so halb umgeguckt und war ja vorher in der Gruft drin gewesen, in der Höhle drin gewesen und schaut jetzt zurück ins Licht. Und das ist dann halt, kennst du auch, ne, wenn du in den Keller gegangen bist und plötzlich Licht angeschaltet hast, ist ein bisschen schwer alles, bis sich die Augen dran gewöhnt haben. Und so ist es bei ihr, ist quasi geblendet. Er kennt ihn erst noch nicht, aber er kennt ihn dann an seiner Stimme. Und er spricht sie mit Namen an, spricht sie freundlich an. Nicht vorwurfsvoll. Maria, warum hast du es nicht gleich gewusst? Ja? Maria, schön, dass du da bist. Aber gleichzeitig auch, rühr mich nicht an. Andere übersetzen auch, halt mich nicht fest. Denn die Begründung ist, ich bin noch nicht aufgefahren. Nun, er ist schon zu dem Zeitpunkt von den Toten auferstanden. Das Grab ist leer. Und andere durften ihn anfassen, durften sogar ihre Hände in die Wundmale legen. Warum bei ihr nicht? Ist ein bisschen debattiert, aber die beste Erklärung, die ich gefunden habe, ist, dass es tatsächlich dieses halte mich nicht fest. Nicht, du darfst mich nicht berühren, als niemand darf mitkriegen, was der Trick dabei ist. Ja, andere durften ihn berühren, feststellen, ja, er ist es tatsächlich, es ist kein Geist. Er ist nicht nur geistlich auferstanden, er ist leibhaftig auferstanden. Aber sagen, halt dich nicht an mir fest. Ja, ich bin Jesus, aber ich bin nicht mehr der körperliche Jesus, den du kanntest. Halt dich nicht daran fest, an wie du mich bisher gekannt hast. Ich bin nicht einfach nur Jesus nochmal von den Toten auferstanden, wie Lazarus von den Toten auferstanden war. Ich bin in einem neuen Körper auferstanden. Und das sehen wir später, kommt er zu den Jüngern, die hatten die Türen verbarrikadiert. Aus Furcht vor den Juden, wie es dort steht. Also wie wir eben in der Gebetszeit hatten, Furcht, jemand anders könnte uns beobachten, könnte uns verurteilen, könnte uns vor Gericht bringen. Wir machen lieber die Türen zu, damit das keiner mitkriegt. Und Jesus ist plötzlich im Raum. Er kann offensichtlich in diesem Herrlichkeitsleib durch Wände, durch Decken, kann einfach durch. Und hier ist er aber und sagte, fass mich nicht an. Halt dich nicht daran fest, an deinen vorigen Vorstellungen. Ein Toter kann nur irgendwohin getragen werden. Das stimmt für Tote, aber es stimmt nicht für Lebende. Und Jesus ist von den Toten auferstanden. Und so will sie ihn voller Freude umarmen. Aber Jesus sagt eben, nee, so nicht. Wir haben jetzt eine andere Beziehung. Und dann sagt er eben, aber gehe hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihm, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Wie kann er das sagen? Einmal, er weiß, was er tun wird, aber er sagt, er ist mein himmlischer Vater, das hat er schon wiederholt gesagt. Ich bin der Sohn Gottes, mein Vater gehört der Tempel, das ist nämlich Gott der Vater. Ja? Das hat er wiederholt schon gesagt. Es ist sein Vater. Aber er sagt, es ist auch euer Vater. Und es ist mein Gott, aber es ist auch euer Gott. Jesus hat das möglich gemacht, dass wir es jetzt nicht nur sein Vater ist, dass es nicht nur eine distanzierte Beziehung über jemanden ist, dass es nicht nur der Vater von meinem Freund ist, sondern er ist jetzt dein Vater. Wenn du Jesus als dein Heiland angenommen hast, dann kannst du sagen, er ist mein Vater und er ist mein Gott. Nun, er will hier nicht sagen, wir sind auf der gleichen Stufe wie Jesus. Deswegen sagt er nicht, mein und euer Vater, mein und euer Gott, sondern er sagt, er ist mein Vater. Jesus ist der ewige Sohn Gottes. Aber wenn du Christus als Heiland angenommen hast, dann ist er auch dein Vater, durch Adoption sozusagen. Ja? Und das ist, was Jesus ihr sagt. Geh hin, sag den anderen das. Er wird auffahren und er wird einen anderen Tröster senden. Hat er versprochen, ein bisschen früher in Johannes 16, in Vers 7 heißt es, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Er sagt, es ist nützlich, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Nun, keiner der Jünger wollte das, keiner der Apostel wollte, dass Jesus sie verlässt und schon gar nicht auf diese Art und Weise. Aber er sagt, es ist gut für euch, denn dann gehe ich zurück zum Vater und ich sende euch einen Beistand. Und in Kapitel 14, das habe ich jetzt nicht hier dran, dort steht, und dieser Beistand wird nicht nur bei euch sein, nicht nur neben euch hergehen, nicht nur bei dir sein und mal die Hand auf die Schulter legen und sagen, ist schon gut, sondern er wird in euch sein. Und er wird in euch bezeugen, der Geist bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Er wird das Zeugnis Gottes sein, zu sagen, ja, der Herr lebt und er lebt in meinem Herzen. Wir dürfen Gott unseren Vater nennen, wenn wir vom Geist Gottes wiedergeboren sind. Und Maria kehrt dann zurück zu den Jüngern mit der freudigen Botschaft, ich habe den Herrn gesehen. Sie kam vorher schon zurückgerannt und hatte ja berichtet, das Grab ist leer. Und jetzt war sie anscheinend den anderen beiden, die vorgerannt sind, hinterhergegangen, ist dann am Grab geblieben. Ich weiß nicht, wie lange Petrus und Johannes mittlerweile zurück sind, aber sie kommt zurückgesandt und sagt, ihr habt noch was verpasst. Nicht nur das Grab ist leer, ich habe den auferstandenen Herrn gesehen. Und wir lesen aus den anderen Berichten, dass sie ihm das nicht geglaubt haben. Aber mit dieser Erfahrung von ihr ist das leere Grab kein Rätsel, sondern der Beleg der Auferstehung. Vorher hatte sie es als Rätsel gesehen, zu sagen, das Grab ist leer, wie kann das sein? Wer hat es weggenommen? Was kann geschehen sein? Jetzt hat sie den auferstandenen Herrn gesehen und sagt, es ist kein Rätsel mehr. Ich habe ihn gesehen, er ist auferstanden. Ja, das ist nicht normal. Manchmal, Leute heutzutage tun das so mit einem Lächeln ab und sagen, ja, ne, damals, die waren schön blöd und die haben das irgendwie geglaubt. Die waren nicht blöd, die waren alle skeptisch gewesen. Sie sagen, das kann nicht sein. Sie wussten auch, dass das nicht passiert, dass das nicht normal ist. Aber sie haben bezeugt und gesagt, wir haben es gesehen. Und es ist extra dafür aufgeschrieben. Und das ist genau das, was Jesus mehrfach angekündigt hatte. Zum Beispiel in Matthäus 16, Vers 21, da heißt es, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriften vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferstehen müsse. Er hat das mindestens dreimal, wir haben drei Berichte davon, vorangekündigt. Er sagt, okay, das wird passieren. Ich werde nach Jerusalem gehen und sie werden mich überliefern und sie werden mich töten und ich werde am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und das war nicht irgendwie eine geheime, so, ich habe da irgendwie so die Hoffnung, diesen Plan und so. Das war so weit öffentlich gewesen, dass die Schriftgelehrten davon gehört hatten und dann zu Pilatus gegangen sind und gesagt haben, er hat behauptet, er wird am dritten Tag auferstehen. Stell mal sicher, dass das nicht passiert. In dem Sinne, stell Wachen davor auf, damit die sicherstellen, da kommt nicht jemand, die klauen das und behaupten, er sei tatsächlich auferstanden. Also es war tatsächlich ständig eine Kontrolle, eine Wache vor dem Grab gewesen, um gerade das sicherzustellen. Und obwohl er das angekündigt hatte, die Wachen haben nicht damit gerechnet, die Schriftgelehrten haben nicht damit gerechnet und die Jünger haben nicht damit gerechnet. Wiederholt, wir haben das jetzt schon gelesen, die haben gesagt, was für eine andere Erklärung gibt es dafür? Sie haben nicht damit gerechnet, dass er wirklich auferstanden sei. Ja, am Ostersonntag, da standen nicht 11 Jünger vor dem Grab und sagen, wir warten. Ja, heutzutage, wenn du in Jerusalem bist, es gibt dieses Grab, diese Grabstätte und im Gartengrab und dort ist ein Gottesdienst am Ostersonntag. Um dieses zu bezeugen, das Grab ist leer, der Herr ist auferstanden, hier ist unsere Hoffnung. Und da kommen immer jede Menge Besucher hin und schauen sich das an. Am ersten Ostersonntag, die Jünger waren nicht da. Maria war gekommen und hat nicht erwartet, dass das Grab leer ist, sondern kommt noch mit den Sachen zum Einbalsamieren. Lebende balsamierst du nicht ein, nur Tote. Er hatte damit gerechnet, er ist dort und ich muss noch einmal dieses Totenritual durchführen. Sie hatten absolut nicht damit gerechnet. Und es war auch keine später angedichtete Prophetie, denn wie gesagt, selbst die Ankläger, die Schriftgelehrten hatten davon gehört. Ja, also wir haben hier das Zeugnis von denen, die Jesus tatsächlich gesehen haben. Wir lesen noch ein Stück weiter, Vers 19. Als es nun Abend war, an jenem Tag, an dem gleichen Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr jemanden die Sünden vergebt, den sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemanden behaltet, sind sie ihm behalten. Erstmal soweit. Wir sehen drittens die Veränderung der Jünger. Hier wird uns berichtet, die Jünger waren an dem Abend zusammen mit den Türen verschlossen, verbarrikadiert, aus Furcht vor den Juden. Gerade jetzt, wo das Grab leer war. Und wir haben schon gesagt, einige werden behaupten, was habt ihr mit ihm gemacht? Habt ihr ihn gestohlen? Ja? Und wann werden sie kommen? Werden sie, jetzt ist dieses Gerücht im Raum, es ist nicht mehr da, Maria war schon da gewesen, Johannes und Petrus waren da gewesen, das Grab ist tatsächlich leer, Jesus haben sie umgebracht, was werden sie mit uns machen? Und sie fürchteten sich und waren zusammen. Aber ein unerwarteter Gast verschafft sich Zutritt. Jesus steht plötzlich mitten im Raum und grüßt sie. Shalom. Friede euch. Vermutlich hat er es auf Hebräisch gesagt. Und er grüßt sie und wünscht ihnen Frieden. Er sagt nicht: Wie lange muss ich und wie oft muss ich euch das noch sagen? Hab euch doch gesagt, ich werde gekreuzigt, ich werde auferstehen. Kapiert ihr es nicht? Hat er nicht. Er macht ihnen nicht Vorwürfe, aber er grüßt sie und grüßt sie mit seinem Frieden. Also Jesus kommt nicht, um ihnen Vorwürfe über das Versagen und die Angst zu machen, sondern um sich zu zeigen. Er zeigte sich ihnen. Spätestens her und sagen: Okay, das ist eindeutig identifiziert. So viele Leute, die gekreuzigt waren und den Speer in der Seite drin hatten, wo das Blut überall noch rausgeflossen war, wo die Nägelmale hatten, liefen damals in Jerusalem nicht rum. Sie sagten: Wir können ihn sehen. Nein, wir haben uns nicht getäuscht. Es war nicht irgendein anderer Gekreuzigter, der jetzt plötzlich vor uns stand. Es ist Jesus. Er ist eindeutig, hundertprozentig identifizierbar. Und sofort kippte die Stimmung von Trauer und Ratlosigkeit zu Freude und Zuversicht. Sie freuten sich, dass sie den Herrn gesehen hatten. Das, was andere berichtet hatten, was Maria berichtet hatte, war tatsächlich wahr. Jesus ist auferstanden. Aber Jesus will sie nicht nur überzeugen, er will sie zu Zeugen machen. Vers 21. Jesus sprach zu ihnen: Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Der Vater hat mich gesandt, hier auf die Erde zu kommen, für eure Schuld zu sterben und von den Toten aufzuerstehen. Und ich sende euch jetzt aus, dass ihr das, was ihr die letzten 3 Jahre mit mir erlebt habt, das, was ihr gehört, was ihr jetzt gesehen habt, dass der Tod überwunden ist, dass ihr jetzt rausgeht. Ich gehe zurück zum Vater, ihr geht raus und sagt den Leuten: Es war nicht das Ende, es war keine Tragödie, sondern es war der Sieg Gottes über den Tod. Aber er machte auch sicher, dass sie sich jetzt nicht irgendwie zusammenreißen und irgendwie sich anstrengen und hinausgehen und das sagen. sondern haucht sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Tut das nicht in eurer Kraft. Geht nicht einfach raus und sagt, ich soll ein paar Leuten das sagen. Wer wird mich wo ist die Wahrscheinlichkeit am geringsten, dass sie mich verraten werden? Nein, er sagte, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und mit ihm werdet ihr diese Botschaft weitergeben. Dieser Heilige Geist kam dann auch 50 Tage später zu Pfingsten auf die Jünger. Es wird ein bisschen diskutiert, was war das hier jetzt? Aber gerade Ende Evangelien, Apostelgeschichte, das ist so eine Übergangszeit. Und sicherlich hat der Herr auch durch den Geist sie getröstet, bis der Heilige Geist dann in Kraft bei Pfingsten auf sie kam. Denn wenn wir hier jetzt sehen, sie hatten jetzt eine Hoffnung, aber sie waren noch nicht so verändert. Wenn wir die ganzen Zwischenberichte lesen würden, sie sind dann zurückgegangen, fischen, sie haben sich weiterhin in geschlossenen Räumen aufgehalten. Sie waren noch nicht in Jerusalem im Tempel, wie nach Pfingsten. Sie haben noch nicht öffentlich verkündet. Aber sie hatten diese Hoffnung und sie sollten warten, bis dann der Heilige Geist auf sie kam, bis sie Kraft von Gott empfangen haben. Und dann mit dem Heiligen Geist werden sie hinausgehen und werden diese Botschaft kundtun. Und die Botschaft ist das Angebot der Vergebung. Schau nochmal, wenn du die Bibel aufgeschlagen hast, Vers 23, ich habe es eben schon gelesen. Wenn ihr jemanden die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn sie jemanden behaltet, sind sie ihm behalten. Nun, was meint er damit? Ist das so, ja okay, du bist ganz nett, dir vergebe ich. Du musst sie behalten. Du musst dafür selber gerade stehen. So war das nicht gemeint. Sondern ihr verkündet Christus. Und wer die Vergebung in Christus annimmt, dem sind sie vergeben. Und wer es ablehnt, nicht weil er dich ablehnt, sondern weil er Christus ablehnt, der muss weiter seine eigene Schuld tragen. Jesus ist aus dem Grund gekommen, weil er uns mit Gott versöhnen möchte. Aber wir müssen es annehmen. Hast du es angenommen? Die Jünger sind dann hinausgegangen und haben diese Botschaft verkündet und sagen, das ist die Botschaft vom Herrn. Und der Beleg dafür ist Christi Tod und seine Auferstehung. Und wer den weiteren Verlauf kennt, und Johannes Leser kannten den, der weiß, dass diese Jünger zu mutigen Zeugen wurden. Diese Jünger, die sich eingeschlossen haben, nachdem Jesus gestorben war. Die zurück wollten, die Angst hatten, was passiert als nächstes mit uns. Sie werden sich in dieser Stadt, wo Jesus gekreuzigt wurde, wo die Schriftgelehrten sind, wo der Tempel steht, werden sie sich öffentlich hinstellen und vor Tausenden von Leuten verkündigen. Er ist nicht im Grab geblieben. Wir haben es gelesen, Apostelgeschichte 2. Das heißt, der ängstliche Haufen wurde zum Fundament der weltweiten Gemeinde und erwies so die verändernde Kraft des Evangeliums. Hier sind Jünger, die das erst selber nicht wahrhaben wollten, die zwar mit Jesus gewesen waren, aber die nicht damit gerechnet haben, aber die dann, als sie den Heiligen Geist empfangen haben, nachdem sie Christus, den Auferstandenen, gesehen haben, hinausgehen und ihn verkündigen. Die Auferstehung Christi war der Beweis des Evangeliums und das Kommen des Heiligen Geistes war die Befähigung. Auferstehung ist der Beweis, der Heilige Geist ist die Befähigung, dann so auch zu leben. Aber nicht alle waren dabei gewesen. Und wir lesen noch von Thomas in den Versen 24 bis 29. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihm, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihm, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reich deinen Finger her und siehe meine Hände. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glücklich sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Vierter Beleg, den er gibt, ist die Überzeugung von Thomas. Johannes ist so ehrlich, dass er auch den Zweifel von Thomas erwähnt. Ich meine, wenn du sonst argumentieren willst, meistens erwähnst du nicht die Schwachstellen. Er hätte es einfach verschweigen können. Es wäre ein ehrlicher, aufrichtiger Bericht gewesen. In den anderen Evangelien steht es nicht drin. Aber Johannes sagt, ich will auf Thomas verweisen. Wir hätten einfach sagen können, die Apostel, und naja gut, der eine war nicht da, aber das passiert halt manchmal. Aber er sagt, Thomas war nicht da und er drückt es so stark wie irgend möglich aus und sagt, hey, wenn ich nicht handfeste Beweise habe, im wahrsten Sinne des Wortes, werde ich nie und nimmer glauben. Aber Jesus lieferte sie, indem er sich mit seinen Wunden für ihn identifiziert. Und hast du darauf geachtet, wie er ihn grüßt? Genauso wie die anderen Jünger eine Woche vorher. Shalom, Friede euch. Ich will euch meinen Frieden geben. Jesus ist gekommen, nicht um zu richten, sondern um zu retten. Und solange es noch Gnadenzeit ist, macht er dieses Angebot und sagt, ich möchte euch Frieden geben. Ich möchte euch nicht nerven, ich möchte euch nicht verurteilen, ich möchte euch nicht richten, ich möchte euch Frieden geben, ich möchte euch Gnade geben. Aber ich kann es nur geben, wenn du es annimmst. Ich werde dich nicht zwingen, ich werde es anbieten. Und das tut er hier auch zu Thomas. Und nun ist auch Thomas überzeugt. Es steht gar nicht genau drin, ob er jetzt tatsächlich die Finger und die Hand reingelegt hat, aber dass er ihn anerkennt und sagt, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt, darfst du nicht sagen. Engel tun das in Offenbarung, kannst du vom gleichen Autor, kannst du von Johannes nachlesen. Als Johannes sich vor einem Engel verbeugt und der Engel sagt, nee, nix da, steh auf. Ich bin nur ein Diener, ich verdiene keine Anbetung. Jesus lässt es zu. Er lässt es von Thomas zu bezeugen, ja, dieser ist Herr und er ist Gott. Und er ist von den Toten auferstanden und es wird hier bezeugt. Der Bericht ist nicht geschrieben, um die Jünger zu Helden machen, sondern um auf den Heiland zu verweisen. In dem ganzen Bericht findest du das immer und immer wieder. Es ist nicht, wie toll Thomas ist. Es ist nicht, wie toll Johannes ist, dass er als Erster am Grab war. Maria Magdalena war vor ihm da. Es ist nicht, wie toll Maria Magdalena war. Es ist nicht, wie die Jünger so großartig waren. Die haben alle gezweifelt. Was sie waren, sind Zeugen des Heilandes, Zeugen der Auferstehung, die dann gesagt haben, wir haben es erlebt, wir haben so unwiderlegbare Beweise, dass wir unser Leben dafür einsetzen werden und wenn wir dafür sterben, werden wir es bezeugen. Johannes hatte einen Bruder, der mit ihnen gereist ist die ganze Zeit, Jakobus. Jakobus ist der erste der Apostel, der noch in Apostelgeschichte, man kann es nachlesen, umgebracht wird, aufgrund dieses Glaubens. Wenn die sich das ausgedacht hätten, wenn die sich das zusammengelegt hätten, dann spätestens, wenn sie vor dem Richter stehen und er sagt, entweder ihr leugnet oder ich bringe euch um. Und sie sagen, naja, okay, war ein bisschen ausgeschmückt. Aber sie stehen dazu, sie sagen, wir können nicht anders. Wir haben es ja selber erst nicht geglaubt. Und Johannes schreibt es auf und sagt, es ist nicht, ich war der Glaubensheld und ich habe das immer gewusst. Und von Anfang an bin ich bei ihm gewesen, ich war treu, ich war der Erste am Grab, ich stand da, ich habe das erwartet und dann hat er sich mir gezeigt. Und jetzt verkündige ich es und bin der erste tolle Prediger. Nee, ich war einer von denen, die sich verbarrikadiert hatten. Ich hatte mich gefürchtet. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Aber ich bin verändert worden. Verändert worden von diesem Christus. Und das ist das Zeugnis der Christen heute. Sagen, nicht, ich bin gut genug, um Christ zu sein. Niemand ist gut genug, um Christ zu sein. Christus heißt, ich bin ein Nachfolger von Christus. Nicht, weil ich fast so gut bin wie er, sondern weil ich seine Erlösung gebraucht habe. Und weil er für meine Schuld gestorben ist. Und weil er auferstanden ist und ich an ihn glaube. Und seine Botschaft kundtue. All die Apostel verkündigen in keiner ihrer Predigten sich selber. Sie verkündigen niemals, folge meiner Lehre. Glaube mir. Sondern das nächste, was noch rankommt, ist Paulus, der sagt, folge mir, wie ich Christus folge. Aber sie sagen immer, wie Johannes der Täufer vorher gesagt hat, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wir verkündigen nicht uns, wir verkündigen Christus. Ich, die Gemeinde, keine Kirche kann dich retten. Christus kann es. Kein anderer ist von den Toten auferstanden. Christus ist es. Ja? Und das ist, was Thomas hier jetzt auch bezeugen kann, zu sagen, ich habe das sowas von angezweifelt. Und für all diejenigen, die Zweifel haben, du bist nicht alleine. Und es muss dir nicht peinlich sein. Es ist in der Bibel aufgeschrieben, Thomas. Und zwar nicht als dieser Thomas, ja, sondern als, ja, der war nicht da gewesen. Und Gott wusste, dass viele von uns genauso denken würden, zu sagen, hey, ich brauche Beweise. Das glaube ich nicht einfach nur so. Das kann mir doch keiner vormachen. Und Thomas sagt, für all solche, ich bin einer von denen. Ich habe gesagt, nie und nimmer, wenn ich nicht handfeste Beweise habe, glaube ich das nicht. Und er hat sie bekommen. Er sagte, jetzt gehöre ich mit dazu. Und jetzt bezeuge ich mit den anderen, ja, Christus lebt, er ist auferstanden. Und dann heißt es in den letzten beiden Versen in diesem Kapitel, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wir sehen jetzt noch das Plädoyer von Johannes. Plädoyer vor Gericht ist, ich stelle meinen Fall dar und sage, hier sind meine Argumente. Und Johannes erklärt ganz offen seine Absicht in der Auswahl seiner Erzählung. Er sagte, ich konnte nicht alles beschreiben. Ich meine, wie würde der Bericht, wenn du Minute für Minute die 3,5 Jahre, die sie zusammen waren, geschrieben hat. Schlaf, 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 Sonne geht auf, Jesus weckt uns, wir hatten das zum Frühstück. Würde kein Mensch lesen. Ja? So, er sagt, ja, es ist eine Zusammenfassung. Und andere haben andere Teile berichtet, ich habe diesen Teil berichtet. Aber er sagt explizit, dieses Evangelium wurde geschrieben, damit wir glauben, dass Jesus der Christus ist und so ewiges Leben erhalten. Das ist, was er hier sagt. Er sagt, ich habe es geschrieben mit dieser Absicht, damit auch du überzeugt bist. Nicht, um dich zu manipulieren. Wir hatten die Diskussion bei den jungen Erwachsenen hier von einer kurzen Zeit. Nicht, um zu manipulieren, sondern um zu demonstrieren. Hier sind die ganzen, was ich erlebt habe. Und ja, ich gebe mein Leben dafür. Und ja, ich bin überzeugt. Und er sagt, durch Glauben, weil Jesus das angeboten hat, gibt es ewiges Leben. Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für deine Sünde gestorben und auferstanden ist? Wenn ja, auf der Verheißung von Gottes Wort, wer an diesen Christus, den Gottmenschen, der gekommen ist, für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist und von den Toten auferstanden ist, wer an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Nicht wird vielleicht, wenn es gut geht, irgendwann mal ewiges Leben haben, sondern bekommt ein neues Leben, das ewig währen wird, jetzt. Wenn noch nicht, gibt es keine bessere Gelegenheit, als am Auferstehungssonntag sagen, jetzt klammere ich mich an diese Hoffnung. Jetzt setze ich mein Vertrauen nicht mehr darin, dass ich gut genug bin oder dass mein Nachbar noch schlimmer ist als ich, sondern darin, was der Herr verkündigt hat, dass wir durch Glauben an Christus ewiges Leben haben. Und wenn du schon glaubst, ist das nicht das Ende von Gottes Absicht, sondern der Anfang von Gottes Auftrag an dich. Johannes hat dieses genommen und hat es dann aufgeschrieben, hat sein Leben gelebt, hat es dafür eingesetzt. Und wir hatten ein bisschen früher schon gelesen, wo Jesus gesagt hatte, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Wenn du diese Hoffnung hast und sagst, ja, ich bin überzeugt und Gott hat mir ewiges Leben gegeben, dieses Angebot gilt auch jedem anderen, jedem Nachbar, jedem Arbeitskollegen, jedem sonst wen, an den du denken kannst. So sage, schreibe, singe, gib die Botschaft weiter vom Frieden mit Gott durch Glauben an Jesus Christus. Johannes hat dieses ungefähr 60 Jahre nach den Ereignissen aufgeschrieben. Wir wissen nicht ganz sicher, war schon im Exil auf Patmos oder noch nicht, aber er ist um seines Glaubens willen verbannt worden auf einer Gefangeneninsel. Und er sagte, ich schreibe dieses auf, die Menschheit muss es hören, ich setze mein Leben dafür ein, weil ich überzeugt bin, dass dieser Jesus, der Gottmensch ist, dass er vor uns gelebt hat, er hat ihn 3 Jahre lang auf Schritt und Tritt begleitet. Und er sagte, ich kann sagen, er war ohne Sünde in allem, was er jemals getan hat. Und diese Berichte habe ich aufgeschrieben, weil sie mich überzeugt haben. Aber nicht nur, was er alles Gutes getan hat, sondern, dass er gestorben ist, dass er gekreuzigt worden ist. Und Johannes war dabei gewesen. Und er war auch dabei gewesen, als das Grab leer war und er den Auferstandenen Jesus gesehen hat. Deswegen glauben wir. Unser Glaube ist nicht einfach eine Hoffnung, so irgendwie muss es ja was geben, sondern es hat handfeste Beweise. Und wir haben die Berichte davon, von Zeugen, die ihr Leben dafür gegeben haben. Wenn du noch nicht überzeugt bist, wenn du noch Fragen hast, komm gerne auf uns zu. Wir schämen uns vor keiner Frage, weil sich Gott nicht geschämt hat, es so zu berichten. Es gibt sehr gute Belege dafür. Wenn du es noch nicht angenommen hast, was hält dich davon ab? Jesus bietet ewiges Leben an. Er hat sein Leben dafür gegeben. Und wenn du es angenommen hast, dann sieh es als dein Auftrag, diese Hoffnung, diese Botschaft des ewigen Lebens weiterzugeben. So wie Jesus es mit den ersten Jüngern getan hat. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir an diesem Auferstehungssonntag erinnern dürfen, warum wir glauben, was unsere Hoffnung ist. Und Herr, ich bitte dich, dass wie es die Jünger verändert hat, von denen, die in einer kleinen Gruppe eingeschlossen im Obersaal sich versammelt haben und überlegt haben, wie es weitergehen kann, zu Zeugen, die hinausgegangen sind in die ganze Welt und die die Welt verändert haben. Herr, ich bete, dass du uns, wo du uns hingestellt hast, gebrauchst, dass wir verändert werden von Jesus Christus und von dem Wirken deines Geistes in uns. Herr, ich bete, dass getrieben vom Heiligen Geist wir diese Botschaft weitergeben, damit noch viele auch diese Hoffnung finden und auch sich von den historischen Tatsachen überzeugen lassen. Jesus Christus lebt. Und wir werden mit ihm leben, in der Herrlichkeit, wenn wir Jesus Christus als unseren Heiland annehmen zur Vergebung unserer Schuld. Du hattest angeboten. Bietet es an. Und wem ihr vergebt, dem sind sie vergeben. Wer es ablehnt, dem bleiben sie erhalten. Wir können unsere eigene Schuld nicht tilgen. Wir können sie nicht wegmachen. Wir können die Vergangenheit nicht auslöschen. Aber wir können zu Jesus Christus kommen, unsere Schuld bekennen und seine Vergebung in Anspruch nehmen. Und du versprichst ewiges Leben. danke für diese wunderbare Botschaft. Herr, hilf uns, sie zu schätzen. Hilf, dass es nicht einfach nur eine Erzählung ist. Hilf, dass es nicht einfach nur, ja, habe ich mal gehört, sondern dass sie uns prägt, dass sie unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln, unsere Worte prägen. Danke für dein Wirken, für das, was du schon getan hast. Danke für die vielen, die schon errettet sind. Und wir beten, dass du weiter wirkst. Wir beten für jeden, der dich noch nicht kennt, dass du in Herzen wirkst, dass du sie überführst, dass sie diese gleiche Hoffnung kennenlernen, dass sie diesen Frieden, den du den Jüngern angeboten hast, selber auch erleben. Und ich bete für uns, dass wie du die Jünger verändert hast, dass du uns so formst, dass wir voll Heiligen Geistes uns als deine Boten gebrauchen lassen. In Jesu Namen. Amen.
Ja, wir wollen jetzt auf diese klare Botschaft antworten mit unserem letzten Lied. Und ich bitte euch nochmal dazu aufzustehen.